Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Der Abend im Deutschlandfunk weiter mit Marina Schweizer am Mikrofon, jetzt mit dem Sportteil dieser Sendung, in der wir zum Beispiel auf den Vorschlag eingehen, den der Tennisspieler Roger Federer unter der Woche gemacht hat. Er will die Männer- und Frauen-Profi-Touren zusammenlegen. Wirtschaftliche Sorgen im US-Sport, der ja teilweise milliardenschwere Unterhaltungsindustrie ist, beschäftigen uns ebenso wie das, was die Stiftung Deutsche Sporthilfe umtreibt in Zeiten, die auch für die Förderer aus der Wirtschaft nicht leicht sind. Und wir starten mit dem Diskussionsthema dieser Woche. Die Gedanken über einen Neustart der Fußball-Bundesliga, das Hygienekonzept und die Frage, ob es verhältnismäßig ist, wenn die Politik das jetzt erlaubt. Diese Woche haben einige Politiker mit ihren Äußerungen zur Bundesliga den Eindruck erweckt, sie bereiteten kommunikativ den Boden für einen Start der Liga. Die Ministerpräsidenten Armin Laschet und Markus Söder lobten in Interviews das Konzept der deutschen Fußballliga.
Nach dem Hygienekonzept, das die Liga vorgelegt hat, denke ich schon, dass es eine gute Chance gibt, dass wir Geisterspiele wagen können.
Ja, der 9. Mai ist ein denkbarer Termin, wo man starten könnte.
Die Entscheidung liegt in den kommenden Tagen oder Wochen bei der Politik. Interessant ist, viele VertreterInnen aus der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik haben sich in den vergangenen Jahren durchaus fußballfreundlich gegeben und bekleideten sogar Ämter bei Fußballclubs. Wie zutreffend ist also der Vorwurf, dass der Politik da die kritische Distanz fehlt? Darüber konnte ich mit meinem Kollegen Moritz Küpper sprechen. Er hat sich viele Jahre mit der Nähe des Fußballs zur Politik befasst, unter anderem in seinem Buch »Es war einmal ein Spiel«, wie der Fußball unsere Gesellschaft beherrscht. Erste Frage an ihn. Die wohlwollenden Äußerungen in Richtung Fußball, kam das für Sie noch überraschend?
Naja, eigentlich nicht, denn die Nähe zum Fußball, das war und ist ja scheinbar immer noch für Politiker heutzutage oder seit ein paar Jahrzehnten jedenfalls zu verlockend. Also spätestens seitdem der Fußball oder der Profifußball vielmehr zu dem geworden ist, was er heute ist, dieses Massengeschäft, die Millionen Fans, die Zuschauer, die man darüber ja erreicht und das in einer, das muss man immer dazu denken, immer heterogeneren Gesellschaft. Also es gibt ja scheinbar wenige gemeinsame Nenner in unserer Gesellschaft mehr. Der Fußball gehört immer mehr dazu, zahlenmäßig sowieso. Als Bundeskanzler war Helmut Kohl einer der Ersten, der das auch genutzt hat mit einem Besuch in der Kabine bei der Nationalmannschaft und so weiter. Aber richtig los ging das eigentlich erst mit Gerhard Schröder und dann Angela Merkel, die ja bei fast allen Turnieren öffentlichkeitswirksam für der Nationalmannschaft dabei waren. Bei den letzten beiden WM-Endspielen mit deutscher Beteiligung, also bei der WM 2002 und bei der WM 2014, da waren dann sogar Bundespräsident und Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin zeitgleich vor Ort. Also das war in Japan und in Brasilien. Das ist wirklich ja nicht um die Ecke und nur zum Vergleich, um das mal einzuordnen, beim ersten WM-Endspiel 1954 in Bern, da hat der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer am gleichen Abend oder am gleichen Tag dieses WM-Endspiels ein Essen mit den Ministerpräsidenten abgehalten. Also da zeigt sich dann vielleicht mal so ein bisschen beispielsweise der Wandel über die Jahre, die Jahrzehnte. Und insofern hat mich dieser Vorstoß in dieser Woche eigentlich nicht überrascht. Am ehesten vielleicht bei Markus Söder, denn der hat ja eigentlich die Rolle des strikten Unterbinders des öffentlichen Lebens, gefällt sich darin, immer härtere Maßnahmen zu fordern oder auch umzusetzen. Das ist aber eine Facette von Söder. Die andere ist, dass er natürlich schon jemand ist, der weiß, öffentlichkeitswirksam zu agieren, was populär ist. Und da zeigt sich dann vielleicht auch die Rolle, die Macht des Profifußballs von heute.
In dieser jetzigen Situation sind ja die Ministerpräsidentinnen und eventuell auch Kommunalpolitikerinnen Entscheider. Wo ist denn die Nähe der Politik besonders deutlich?
Also strukturell natürlich in jeder Stadt mit einem Bundesliga-Standort. München, der FC Bayern, das ist natürlich ein Faktor. Erst vor einigen Monaten gab es da wieder publikumswirksam den Empfang des FC Bayern beim Ministerpräsidenten. Auch in Nordrhein-Westfalen, um jetzt mal bei diesen beiden, die Sie ja auch eingespielt haben, zu bleiben, den Ministerpräsidenten Söder und Laschet. In Nordrhein-Westfalen, da spielt der Profifußball auch eine ganz wichtige Rolle. NRW ist ja das Land mit den, ja, kann man schon sagen, irgendwie meisten Vereinen. Also 7 Erst- und 2 Zweitligisten kommen aktuell hierher. Und da ist man auch im ständigen Austausch. Aktuell hieß es aus der Staatskanzlei hier in Düsseldorf dazu, der Ministerpräsident ist im ständigen Austausch mit Vertretern auch des Sports, hier auch mit Vertretern der Bundesliga-Vereine. Also man will natürlich den Eindruck ein bisschen zerstreuen, dass es dann nur um die Bundesliga geht. Aber da in den Bundesliga-Kreisen, da wird ja auch eine These nicht ohne Hintergedanken gestreut. Nämlich, wenn Armin Laschet Kanzler werden wolle, dann könne er sich sicher nicht leisten, dass beispielsweise Schalke 04 unter ihm als NRW-Ministerpräsident pleite geht. Also ich habe vor einigen Jahren mal eine Umfrage im nordrhein-westfälischen Landtag gemacht unter den Abgeordneten dort. Und da stimmten 3/4 der Parlamentarier der Aussage zu, dass der Profifußball durch seine große Öffentlichkeit eine Machtstellung hat. Und das zeigt sich auch personell. Also beispielsweise Christian Lindner, der FDP-Chef, der sitzt bei Borussia Dortmund im Wirtschaftsrat. Da sitzt dann auch der Dortmunder Oberbürgermeister Uli Sierau von der SPD. Auch der ehemalige stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg sitzt da. Also so gibt sich das, das ist ein bisschen beispielhaft vielleicht. Und auch im Deutschen Bundestag gibt es ja diverse Bundesliga-Fanclubs. Und mit Reinhard Grindel gab es ja auch einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten an der DFB-Spitze, der dafür damals ja sogar sein Mandat aufgab.
Der Vorwurf schwang ja auch in den vergangenen Tagen mit, dass PolitikerInnen beim Fußball jegliche kritische Distanz vermissen lassen, die sie vielleicht auch für verantwortungsbewusste Entscheidungen brauchen würden. Ist dieser Vorwurf zulässig?
Das ist schwer zu sagen natürlich. Also diese personellen Überschneidungen, die Schnittmengen, über die wir gerade gesprochen haben, die gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, in der Wirtschaft, bei Gewerkschaften, Kirchen. Allerdings die Entwicklung, die Dynamik und die Äußerungen und deren Veränderungen in den vergangenen Woche, letzten Tagen, das ist schon interessant. Vor einigen Wochen, da war es ja Markus Söder, der sagte, nach der Bundesliga gefragt, nach einem 9. Krisentreffen zwischen Bund und Länder, das habe überhaupt keine Rolle gespielt. Und dann kam ja mehr oder weniger ungefragt ein wenig dieser Vorstoß von Söder und Laschet in dieser Woche. Also da gibt es schon Bewegung drin. Von der Kanzlerin übrigens interessanterweise habe ich ja keine Äußerung bisher richtig konkret dazu gesehen. Also, dass die Bundesliga um ihr Geschäft kämpft, das halte ich durchaus für legitim. Das hat übrigens Christian Seifert, der DFL-Geschäftsführer, in einem Zeitinterview jetzt auch gesagt. Es gehe um ein Produkt, das von Erwerbstätigen hergestellt wird. Es gehe um Arbeitsplätze. Von daher müssen Profiklubs rechtlich wie Unternehmen behandelt werden. Zitat Ende. Aber aus Gastronomiebetrieben, bei Friseuren, Schwimmbädern oder Saunen, da ist mir keine Diskussion bekannt, in der es offensiv um Testkapazitäten etc. geht, in der sich Politikerinnen und Politiker offensiv dieser Debatte stellen müssen. Also insofern ist da vielleicht schon ein kleiner Unterschied. Noch ein Satz, ein Gedanke. Es gibt natürlich auch Medienunternehmen, die ein großes Interesse daran haben, dass es wieder Spiele gibt. Vielleicht ist das auch ein Faktor, der diese Diskussion befeuert.
Verflechtungen gibt es ja auch in andere Sportarten hinein. Warum ist es dann im Fußball besonders brisant?
Ich glaube, weil es eben ein Geschäft ist. Das hat ja Seifert relativ deutlich gesagt, weil es um vor allem viel Geld geht, nicht um die Bewegung, um das Spiel, um das Zusammenhaltsgefühl, auch wenn das vielleicht mancherorts suggeriert wird. Aber darum kann es ja eigentlich nicht gehen. Es geht hier um Brot, um Spiele, um Ablenkung vielleicht. Aber eben, genau, Seifert hat es ja gesagt, es geht ums Geschäft, um Geld, Punkt, und um nichts anderes.
Gibt es eigentlich Quertreiber? Also traut sich überhaupt jemand, was dagegen zu sagen aus der Politik?
Ja, es gibt ja vereinzelte Stimmen. Also Karl Lauterbach fällt mir da in der SPD, Gesundheitspolitiker aus dem Bundestag, obwohl er ja sogar mit Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln 2 Bundesligisten in seinem Wahlkreis hat, der stellt sich offensiv dagegen. Auch Bodo Ramelow von den Linken, Ministerpräsident in Thüringen, der lehnt die DFL-Pläne ab, hat gesagt, ich bin dagegen, dass wir zuerst diejenigen privilegieren, die am meisten Geld auf dem Tisch legen. Und auch wenn ich die Aussagen von einigen Virologen so verstehe, also nicht explizit auf die Bundesliga gemünzt, aber eben auf diesen Shutdown, da hört sich das sinngemäß schon so an, dass sie eher dagegen sind. Aber mal sehen, in ein paar Tagen muss ja eine Entscheidung fallen. Könnte sein, dass der Fußball, der jetzt scheinbar unbedingt eine Antwort haben will, sich da eine Art Eigentor geschossen hat. Denn die Wahrnehmung, dass der Fußball eine Sonderrolle spielt, also ich habe ja mein Buch genannt, es war einmal ein Spiel, wie der Fußball unsere Gesellschaft dominiert. Bisher war das in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt. Und nun könnte man ja so eine Art eigene Lex Corona da sehen. Und da zeigt die breite Öffentlichkeit oder sieht die breite Öffentlichkeit vielleicht erstmals so genau, dass es eben der Profifußball ist, der eine Sonderrolle haben will.
Moritz Küpper war das über Nähe und Distanz zwischen Politik und Fußball. Tennis gilt als eine der wenigen Sportarten, in denen auch Frauen als Profis zu Millionärinnen werden können. Und wenn auch die Preisgelder zwischen Männern und Frauen sich noch häufig unterscheiden, trotzdem. Dass es im Tennis dazu kam, liegt auch an mutigen Frauen wie der Amerikanerin Billie Jean King. Sie gründete 1973 mit Gleichgesinnten die Frauen-Profi-Tour WTA. Fast ein halbes Jahrhundert später steht auch im Tennis alles still und der wohl beste Spieler aller Zeiten, Roger Federer, nutzt nutzte diese Woche diese Pause für revolutionäre Gedanken. Wäre nicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Frauen- und die Männertour zu vereinen, schrieb er. Zumindest Billie Jean King scheint nichts dagegen zu haben, eine Stimme für Männer und Frauen zusammen. Das sei ohnehin immer ihre Vision gewesen. Lasst es uns tun, schrieb sie. Was daraus erwachsen kann, das wissen wir noch nicht, aber wir können das alles einmal analysieren. Mit einer Frau, die die ersten Früchte der Frauenprofitour ernten konnte, der ehemaligen deutschen Tennisspielerin Claudia Kode-Kilsch, die Anfang der 80er Jahre die Profibühne betrat. Sie erreichte Platz 4 in der Einzelweltrangliste und Platz 2 in der Doppelweltrangliste. Jetzt ist sie am Telefon. Guten Abend, Frau Kode-Kilsch.
Guten Abend.
Ist es auch aus Ihrer Sicht jetzt Zeit für die Revolution?
ja, natürlich. Dafür ist immer Zeit, denke ich. Aber ich denke auch, also weil Sie ja auch Billie Jean King eben angesprochen haben, gerade Billie Jean King ging es, glaube ich, jetzt nicht darum, Männer- und Frauentour zusammenzulegen oder die Organisation zusammenzulegen, sondern eigentlich um Gleichberechtigung im Frauentennissport, ne, verglichen mit den Männern. Und dafür hat sie immer gekämpft, schon Anfang der 70er Jahre. Und das ist schon klar, dass sie das natürlich jetzt befürwortet, dass Roger Federer das eben jetzt mal ins Spiel gebracht hat. Ich denke auch, es ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, aber eben ATP und WTA zusammenzuführen, hört sich interessant an, wäre sicherlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, es ist nicht so unkompliziert. Es wäre ein langer Weg bis dorthin.
In anderen Sportarten geht die Entwicklung ja fast in eine gegensätzliche Richtung. Also denken wir nur an die US-Fußballerinnen, die sich inzwischen offen mit dem Dachverband anlegen, weil sie für Gleichbezahlung kämpfen. Verliert man dadurch dann nicht den Punch?
Nein, das denke ich auf gar keinen Fall. Also weiblichen Tennisspielerinnen oder Tennisprofis werden ja von jeher sowieso schon schlechter bezahlt. Also die Preisgelder sind einfach niedriger, außer jetzt inzwischen bei den Grand Slams hat sich das dann angeglichen. Ansonsten haben die Welttennisspielerinnen oder die Profis, wie gesagt, schon seit die WTA gegründet wurde, Anfang der 70er Jahre für Gleichberechtigung gekämpft. Und das wird auch nicht aufhören, bis es soweit ist. Also ich glaube, diesen Punch, den hat man immer. Aber ich denke, wenn man jetzt beide Organisationen zusammenlegen wollte, dann geht es auch, es ist ja schon hohe Sportpolitik aus meiner Sicht, weil beide Sportverbände, also beide Tennisverbände, die Women's Tennis Association und die Association of Tennis Professionals, also die von den Männern, seit sie eben gegründet wurden, auch völlig unterschiedlich arbeiten. Ne? Es gibt unterschiedliche Weltranglistensysteme, es gibt unterschiedliche Turnierkalender, es gibt unterschiedliche Kategorieeinteilung von den Turnieren, unterschiedliche Preisgelder, unterschiedliche Rentenauszahlungen für ehemalige Spieler und das ist alles, eigentlich jeder arbeitet komplett für sich selbst. Und dann gibt es eben noch die International Tennis Federation, die ITF, die eigentlich der Weltdachverband im Tennis sein sollte. Wir haben quasi drei Verbände. Also es ist
genau, das ist jetzt meine Frage. Also wenn Sie jetzt sagen, dass diese Zusammenlegung da auch eine Chance sein könnte, sehen Sie das Ganze tatsächlich, wenn es jetzt gemacht wird, als endgültigen Hebel, das System anzugleichen, damit auch Preisgelder, Rentenzahlungen und so weiter?
Sind Sie noch da?
Ich bin noch da.
Ja, hatte gerade gepiepst. Nein, ich sehe darin geht schon eine Chance. Also ich glaube, die Chance, oder sagen wir es mal andersrum, dafür zu kämpfen für eine Angleichung, das wird es immer geben. Das wird auch beim Frauentennis auch nicht aufhören. Egal, ob man jetzt eigenständig bleibt oder ob es eben zusammengelegt wird. Was ich ganz interessant finde, ist, dass eben dieser Vorstoß von der Herrenseite kam, also von Roger Federer. Rafael Nadal spricht sich ja auch dafür aus.
Und könnte auch bezeichnend sein.
Könnte bezeichnend sein. Und ich glaube, da müsste es wirklich, es wäre dann halt auch ein Geben und ein Nehmen. Und da müssten auch Kompromisse gefunden werden, wenn man beide Verbände zusammenlegt. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann eben gerade die Bezahlung und die Preisgelder wären.
Also Männer müssen ein Stück vom Kuchen abgeben.
Die müssten ein Stückchen vom Kuchen abgeben. Beziehungsweise, ja, dass die Frauen was dazu bekommen. Klar, also das ist, ich denke mal, die anderen Dinge wie jetzt Angleichung des Weltranglistensystems, also die Punkteangleichung oder eine Angleichung der Kategorien der Turniere, und das sind Formalien, die könnte man leichter hinbekommen als eben etwas, was schon sehr, sehr lange eingefahren ist und was eigentlich in unserer Gesellschaft ja auch so ist, ne? Dass Frauen oftmals weniger bezahlt sind. Also das Equal Pay haben wir noch lange nicht, und das ist im Sport ja auch oft das Gleiche dann.
Claudia Kohde-Kilsch, ehemalige Profitennisspielerin, live bei uns im Deutschlandfunk. Danke Ihnen für das Gespräch bei uns.
Ich danke Ihnen auch sehr. Vielen Dank.
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist für die direkte Athletenförderung zuständig und unterstützt die, die sonst nicht so viel Geld einnehmen. Schon vor Wochen hieß es, trotz Corona-Pandemie, die Sporthilfe zahlt erst einmal weiter. Doch unsicher ist, was kommen wird, denn diese Stiftung ist maßgeblich von Geldgebern aus der Wirtschaft abhängig. Wichtige Unterstützer wie Mercedes-Benz und die Lufthansa sind von der Krise hart getroffen. Robert Kempe hat sich das genauer angeschaut.
Thomas Berlemann ist seit dem 1. April neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Seit seinem ersten Arbeitstag in neuer Funktion befindet er sich im Homeoffice. Der ehemalige Wasserball-Nationalspieler arbeitet sich über Telefon- und Videokonferenzen in sein neues Themenfeld ein. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk legt Berlemann Wert darauf zu betonen, dass die Athletenförderung vorerst sicher sei.
Das war uns natürlich ein ganz wichtiges Anliegen, damit die Athleten Planungssicherheit haben, sich entsprechend auch auf die Olympischen Spiele 2021 in Tokio vorzubereiten. Und für die Winterathleten stehen ja jetzt die nächsten Gespräche an, um auch hier wieder die Fördermaßnahmen im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele in Peking 2022 mittelfristig zu besprechen und auch die grundsätzlichen Fördermaßnahmen bis dahin zu besprechen und zu vereinbaren. Und da bin ich optimistisch, dass wir das auf dem Niveau, wie wir das bisher zugesagt haben, auch weiter durchführen können.
Doch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie beschreibt die Sporthilfe selbst als unsicher. Das geht aus einem Bericht der Stiftung an den Sportausschuss des Bundestags hervor, der dort am vergangenen Mittwoch diskutiert wurde und dem Deutschlandfunk vorliegt. Die Stiftung finanziert sich zu großen Teilen aus Mitteln der Privatwirtschaft, Spenden, Mäzenatentum und Benefizveranstaltungen. Auch wenn die Effekte der Corona-Krise bisher nicht abschätzbar seien, schreibt die Sporthilfe in ihrem Bericht, bestehe grundsätzlich die Gefahr, dass Partnerunternehmen mittelfristig ihr Engagement reduzieren oder auslaufende Verträge nicht verlängert werden. Als Folge würde dies eine notwendige Reduzierung der Förderung nach sich ziehen, heißt es weiter. Athleten könnten also wichtige Einnahmen wegbrechen. Für den sportpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Eberhard Ginger, ein vorstellbares Szenario.
Im kommenden Jahr wird es sicherlich nicht einfach werden, die gleiche Größenordnung von den Sponsoren der Sporthilfe auch wieder zu erhalten. Das wird sicherlich zu Einschnitten führen, aber ich glaube, dass der Sport da eher noch mit einem blauen Auge davonkommen wird, im Unterschied zu manchen Wirtschaftsunternehmen.
4.000 Athleten werden derzeit von der Sporthilfe unterstützt. Im Jahr 2019 wurden insgesamt rund 22 Millionen Euro an direkter Förderung ausgezahlt. Mit der sogenannten Top-Team-Förderung werden ca. 500 Athleten der Weltspitze unterstützt. Sie erhalten bis zu 800 Euro Grundförderung. Hinzu kommen zusätzliche Förderprogramme für Medaillenerfolge oder die Olympiavorbereitung. Man wolle die Unterstützung langfristig sicherstellen, so der Vorstandsvorsitzende.
Wir haben langfristige Verträge und da gehe ich auch davon aus, dass die Partner zu diesen Verträgen stehen, so wie wir auch. Und für 2021 müssen wir dann Gespräche führen, wie sich das entsprechend perspektivisch entwickelt.
Doch 2021 wird es durch die verschobenen Olympischen Sommerspiele wohl zu höheren Ausgaben für die Stiftung kommen. Die Förderung soll nach dem Willen der Sporthilfe auch im kommenden Jahr für die Sommersportler gelten. Dazu sei man in Gesprächen mit den Sponsoren. Hinzu kommen mögliche Prämienzahlungen an Medaillengewinner bei Olympia und die beginnenden Förderprogramme für Wintersportler im Hinblick auf die Spiele in Peking 2022. Thomas Berlemann erläutert.
Ich kann im Moment jetzt nicht in Euros beziffern, was das bedeutet, aber wir haben ja erstmal eine normale, reguläre Förderung auch für die Wintersportler. Und da gehe ich von aus, dass wir Ende dieses Jahres, des Kalenderjahres und unseres Fiskaljahres wissen, wie die Finanzen für 2021 sind. Aber ich bin optimistisch und zuversichtlich, dass auch hier die Athleten nicht leiden werden und dass die Sporthilfe wie immer zu ihrem Wort steht.
Auch beim Verein Athleten Deutschland beobachtet man die Entwicklung genau. Die Athleten, so Geschäftsführer Johannes Herber, seien derzeit genauso wie viele Bürger verunsichert. Zwar habe er wenig Anfragen von Sportlern mit finanziellen Schwierigkeiten, so Herber, aber...
Ich habe durchaus auch mit Athletinnen und Athleten gesprochen, die gesagt haben, ihre Sponsoren wollen jetzt auch erstmal sehen, wie es für sie weitergeht. Die wissen es selber noch nicht genau. Insofern können sie nicht genau sagen, wie es dann mit dem Sportsponsoring weitergeht. Also ich glaube, dass wir da ehrlich gesagt noch ein paar Wochen, vielleicht sogar noch ein paar Monate warten müssen, um tatsächlich eruieren zu können, wie stark diese Krise die Athletinnen und Athleten beeinflussen.
Mit 7 Millionen Euro direkter Athletenförderung unterstützt das Bundesinnenministerium die Sporthilfe. Sollten Mittel aus der Privatwirtschaft ausbleiben, bedeutet dies aber nicht, dass der Bund automatisch einspringt, sagt der parlamentarische Staatssekretär im BMI, Stefan Mayer.
Ich bin der Auffassung, dass es nicht redlich wäre, zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der wirklich sehr angespannten Situation und der großen Problemlage, in der sich viele Unternehmen, Verbände, aber auch natürlich sehr viele Privathaushalte in Deutschland befinden, in Aussicht zu stellen, dass es zu schnellen Mittelaufstockungen und Mittelerhöhungen kommt.
Für die Sporthilfe bleibt in der aktuellen Lage also nur zu hoffen, dass die Krise für die Wirtschaft und ihre Sponsoren wie Mercedes-Benz, die Lufthansa oder die Deutsche Bank nicht so existenziell wird, dass diese ihre Zusagen nicht mehr erfüllen können.
Die Sporthilfe in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, das war ein Beitrag von Robert Kempe. Niemand weiß, wie es weitergeht. Das zieht sich durch alle Bereiche und auch die meisten Länder. Für den amerikanischen Profisport, der ja als eigene Unterhaltungsindustrie gesehen werden kann, ist eines klar, die Quarantäne produziert Milliardenverluste. Und eine Rückkehr zur Normalität dürfte schwieriger werden als in Deutschland. Warum? Das berichtet Jürgen Kalver.
Es war eine Entscheidung mit enormer Signalwirkung, als die National Basketball Association vor 6 Wochen abrupt ihren Betrieb einstellte. Der erste Spieler hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie groß die Gefahr war, zeigen die Zahlen Stand heute. Mehr als 10 NBA-Profis wurden angesteckt. Dem Beispiel der Basketballer folgte schon bald der gesamte amerikanische Sport und landete auf diese Weise in einer surrealen Warteschleife. Niemand weiß, wie es weitergehen wird, und selbst halbwegs durchdachte Notfallpläne wie der, die Meisterschaft mit einer verkürzten Playoff-Runde ohne Publikum und an einem einzigen Ort in der Casino-Stadt Las Vegas durchzuführen, wirken bis auf Weiteres ziemlich unrealistisch. Auch andere Ligen doktern an Lösungsmöglichkeiten. So denkt die NHL darüber nach, die Playoffs in insgesamt 4 Städten auszutragen. Und Major League Baseball malt sich eine Saison aus, die mit allen Teams in einem einzigen Bundesstaat stattfindet, in Arizona. Die Quarantäne hat einen Industriezweig auf Eis gelegt, der als Wirtschaftsfaktor stattliche 70 Milliarden Dollar jährlich direkt zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Der Effekt reiche weit, sagt der Volkswirtschaftler und Sportexperte Victor Matheson von der Universität Holy Cross in Massachusetts. Das Geld wechselt zunächst im Stadion die Hände, aber seinen Verdienst gibt der Bierverkäufer anschließend wieder aus, zum Beispiel in einem Bekleidungsgeschäft. Dessen Inhaber geht wiederum in Restaurants. Da arbeiten Kellner, die von den Einnahmen ihren Lebensunterhalt bestreiten. So kommt man auf eine wirtschaftliche Aktivität, die ungefähr dem Doppelten des ursprünglichen Betrags entspricht. Allerdings viel wichtiger ist die symbolische Bedeutung von Sport. Die stand in den USA schon häufiger auf dem Prüfstand, bei Spielerstreiks etwa. Aber, sagt Kulturwissenschaftler John Hoberman von der University of Texas in Austin,
we've never seen anything like this. From the standpoint of
so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir wissen deshalb auch nichts über die Langzeitfolgen, ob das Interesse der Fans an Sport auf demselben Niveau bestehen bleibt, ob ihre emotionale Beziehung zu bestimmten Athleten verloren geht. Viele Leute spekulieren darüber, wie demnächst unser soziales Leben sein wird, und sie prognostizieren mit einiger Gewissheit, dass diese lange Phase des Entzugs für unvorhersehbare Formen der Anpassung sorgen wird.
Long period of deprivation that are unforeseeable.
Was Anpassungsmöglichkeiten angeht, befinden sich die USA allerdings, zumindest theoretisch, in einer günstigen Ausgangslage. Das Interesse an Sport verteilt sich traditionell auf viele Mannschafts- und Einzelsportarten. Robert, man sieht hier einen Unterschied zum Sport in Deutschland.
One of the courses that I'm teaching online right now is called Sports and Politics in German. One of
Ich gebe gerade ein Online-Seminar mit dem Titel Sport und Politik in Deutschland. Eines der zentralen Themen ist die Verflechtung der Promis im Sport mit der Politik. So etwas habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Fußball hat für die deutsche Gesellschaft eine Bedeutung, die noch größer ist als in Argentinien oder Brasilien.
To a degree that applies nowhere else in the world, including Argentina and Brazil.
Die Ursache für diese Bedeutung des Fußballs sieht Hoberman in der Zeit des Wiederaufbaus nach der Katastrophe der Nazi-Diktatur.
Germany was not allowed to build anything resembling a strong military.
Deutschland fehlte nach 1945 ohne Armee die Möglichkeit, militärische Macht zu projizieren. Was blieb, war die weiche Version, Soft Power, in Form einer bedeutenden Sportart. In der kamen dann deutsche Tugenden zur Geltung. Arbeitseifer, Präzision und Kampfgeist. Dank dieser alles überragenden Bedeutung von Fußball scheint es im Vergleich zu den USA leichter, in Deutschland den Profisport als soziales Bindeglied zu reaktivieren und einen Anstrich von Normalität zu schaffen. Währenddessen sehen die Vorhersagen für die USA eher düster aus. Beispiel College-Sport, ein riesiger Publikumsmagnet. Der wird im Herbst nicht wie geplant stattfinden können, weil alle Zeichen darauf hindeuten, dass der reguläre Lehrbetrieb weiter nur Online-Kurse anbieten wird. Auch die NFL, deren nächste Saison im September anlaufen soll, wird sich angesichts der restriktiven Haltung vieler Gouverneure erstmals über eine Spielpause Gedanken machen müssen. Victor Matheson. Das heißt nicht, Sport ist tot, aber man kann sich kaum vorstellen, dass sich Menschen beim Sport wieder in die Arme fallen, bis wir einen Impfstoff haben oder ein Medikament, das Infizierte heilen kann. Und bis dahin wird Sport auch nicht die Rolle einer Katharsis spielen können, wie das in der Vergangenheit nach Tragödien der Fall war. Dass die Faszination noch immer besteht, ist allerdings unbestritten. Die NFL-Nachwuchsdraft in der letzten Woche produzierte einen neuen Einschaltquotenrekord.
Aus den USA berichtete Jürgen Kalver. In unserer Serie Motiviert bleiben über Sporttreiben in der Corona-Krise geht es darum, wie Vereine mit der aktuellen Situation umgehen. An die Schützen denkt man vielleicht nicht als erstes, aber hinter Fußballturnen und Tennis ist der Deutsche Schützenbund der viertgrößte Sportverband im Deutschen Olympischen Sportbund. Der Betrieb liegt wegen Corona brach, die Schießanlagen sind geschlossen, nicht einmal ehrenamtliche Arbeiten dürfen verrichtet werden. Ein Drittel der Schützen im Deutschen Olympischen Sportbund stellt der Bayerische Sportschützenbund. Andrea Schildke hat mit den bayerischen Sportschützen Kontakt aufgenommen.
Der Tölzer Schützenmarsch, die Telefonwarteschleife beim Bayerischen Sportschützenbund. Die Musik ruft Bilder hervor von Menschen in farbigen Uniformen, Musikkapellen und Umzügen durch die Straßen. Vorbei an Leuten, die begeistert winken. Die Schützenvereine in Bayern sind stark in der Gesellschaft verwurzelt. Das bestätigt Alexander Heidel, Geschäftsführer des Bayerischen Sportschützenbundes.
Sie sind die Mitte der Gesellschaft und sie sind vor allem im ländlichen Bereich sehr stark verankert. Häufig sind es die Schützenvereine, die beispielsweise das Maibaumaufstellen organisieren oder diverse Dorffeste ausrichten.
Solche Feste fallen in diesem Jahr aus. Abgesagt wegen Corona. Damit fehle den Vereinen die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, über den Sport hinaus und neue Mitglieder zu gewinnen.
Insofern sind eben die Schützenvereine in Bayern hier vielleicht ein Stück weit doppelt gestraft, weil sie zum einen in ihrer sportlichen Aktivität gehindert sind und zum anderen auch ihrer gesellschaftlichen Funktion nicht nachkommen können.
In Bayern sind die Ausgangsbeschränkungen restriktiver gewesen als in anderen Bundesländern. Alle Sportanlagen geschlossen. Die Wohnung darf nur verlassen werden zur Erwerbstätigkeit, für Einkäufe, Arztbesuche oder aus triftigem Grund. Damit sind auch die im Sommer üblichen Renovierungsarbeiten an den vereinseigenen Schützenhäusern verboten. Denn die Mitglieder erledigen das ehrenamtlich.
Beispielsweise, wenn Sie das Dach vom Schützenhaus neu decken, Sie könnten eine Firma damit beauftragen, die das dann machen dürfte. Die Vereinsmitglieder, die handwerklich möglicherweise genauso versiert sind, dürften es aber ehrenamtlich nicht tun, weil es eben nicht ihrer Erwerbstätigkeit ist.
Renovierungen zurzeit verboten und auch Sportschießen ist nicht erlaubt. Letzteres gilt auch für Leistungssportlerinnen und Sportler wie Pistolenschützin Monika Karsch, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Rio. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern macht Bayern auch für seine Spitzenathletinnen und Athleten die Anlagen nicht auf. Daher bleibt für Monika Karsch neben Athletik und Krafttraining nur die Schießsimulation.
Da macht man sich einen schwarzen Punkt an die Wand und macht mit der Waffe Halteübungen und kann im Endeffekt auch den Schussablauf abspielen, nur eben nicht mit einem scharfen Schuss, sondern eben nur mit einem trockenen Klick. Und so kann man eben versuchen, das Schießtraining möglichst nahe zu gestalten.
Momentan rücke der Sport in den Hintergrund. Dennoch sieht sich Monika Karsch als Leistungssportlerin auch jetzt in einer Vorbildrolle. Dazu gehört für sie auch das penible Einhalten der Vorgaben in Sachen Hygiene und Abstandsregeln.
Um zumindest den Teil beizutragen, den wir beitragen können, und so schnell wie möglich wieder in das normale Leben übergehen zu können.
Bei der schrittweisen Rückkehr zur Normalität dürfe der Sport nicht vergessen werden, mahnt Alexander Heidel vom Bayerischen Sportschützenbund. Er hält eine Wiederaufnahme der Outdoor-Disziplinen im Schießen schon jetzt für unproblematisch.
Beispielsweise des Wurfscheibenschießens oder auch des Bogenschießens. Das findet an der frischen Luft statt, im Freien. Man kann hier problemlos sämtliche Abstandsregelungen einhalten und mit Blick auf beispielsweise Beschränkung der Gruppengröße oder weitere Hygienemaßnahmen wie Mundschutz oder vorgeschriebene Desinfektionsmaßnahmen.
Auch für die Indoor-Disziplinen, die Monika Karsch betreibt, könnten laut Verband die geforderten Abstandsregeln eingehalten werden. Nur jeden zweiten Schießstand besetzen, Visiere oder Masken tragen.
Mit diesen Forderungen oder mit diesen Vorschlägen sind wir ans Bayerische Innenministerium herangetreten und hoffen, dass diese nun auch in die weiteren Verhandlungen, die zwischen Bund und Ländern geführt werden, auch entsprechenden Einfluss finden.
Möglicherweise kann Monika Karsch ab Mitte Mai wieder scharf schießen. Als Mitglied der Sportfördergruppe ist die Pistolenschützin bei der Bundeswehr angestellt und somit auch aktuell finanziell abgesichert. Bis sie das Schießtraining wieder aufnehmen kann, geht sie die Abläufe in Gedanken durch, denn ihr Sport sei eine massive Kopfsache. Deshalb hofft sie,
dass man gestärkt aus dieser ganzen Krise rauskommt, vielleicht sogar neue Ideen hat, sehr motiviert ist, weil man jetzt weiß, was einem fehlt und man wieder alles wertschätzen kann, was man jetzt in der ganzen Zeit nicht hatte. Und ich glaube, dass man dann wieder mit totaler Motivation an die bevorstehende Situation und Saison dann rangehen kann. Und ich glaube, dass man viele neue Sachen mit im Gepäck hat.
Neue Idee und eine totale Motivation. Das will sich die Silbermedaillengewinnerin von Rio auch nach der Corona-Zeit erhalten. Bis dahin nutze sie ihr Wissen aus dem Leistungssport.
Dass man einfach positiv denkt und aus schwierigen Situationen versucht, das Beste rauszuholen, am effektivsten zu arbeiten, am Ende dann zu gewinnen, ganz oben erfolgreich zu sein. Und das kann man natürlich jetzt in so einer Krisenzeit hervorragend probieren und testen.
Dieses positive Denken empfiehlt die Olympiateilnehmerin auch den Vereinen für einen Neustart nach der Krise.
Bayerische Klänge hier im Deutschlandfunk. Das war ein Beitrag von Andrea Schildke. Seit Wochen wird darüber berichtet, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden. Unterschlagen wird ganz gerne, auch die Paralympics sind verlegt. Das zeigt beispielhaft, wie die Belange der behinderten Athletinnen und Athleten oftmals in den Hintergrund rücken in der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei sind sie wegen möglicher Vorerkrankungen, aber auch besonderen Bedürfnissen besonders betroffen von der Corona-Krise. Kann man es auf diesen einfachen Nenner bringen? Der Behindertensport leidet besonders unter den Einschränkungen. Das habe ich Thomas Abel gefragt. Er ist Professor für Paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Ach, ich finde die Begrifflichkeit des Leidens immer so ein bisschen schwierig. Die ist ja immer so konnotiert, dass wir dann auch ganz schnell Mitleid haben müssen mit jemandem. Ich glaube, die aktuelle, sehr herausfordernde Situation ist für alle Beteiligten schwierig. Das ist, glaube ich, schwierig, das dann abzuwägen. Es macht sicherlich immer großen Sinn, gerade auf die Menschen, die im Sport von Menschen mit Behinderung unterwegs sind, nochmal zu schauen, weil die über einen langen Zeitraum weniger Aufmerksamkeit erfahren haben. Und dann können wir, glaube ich, auch sehen, dass da ganz spannende Geschichten zu erzählen sind und sehr beeindruckende Menschen auch zu sehen sind. Aber letztendlich glaube ich, dass wir im Moment alle sehr mit der herausfordernden Situation zu kämpfen haben. Das gilt für die Menschen mit Behinderung natürlich auch und dann in unterschiedlichem Maß. Also natürlich gibt es da Leute, die mehr Probleme jetzt haben, weil sie vielleicht Vorerkrankungen haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schwierig einzuschätzen, wer jetzt gerade mehr leidet oder wer nicht.
Ja.
Und gleichzeitig auch, wer jetzt vielleicht positive Dinge auch noch findet.
Der Gedanke kommt ja, weil der Sport dann eben auch vielleicht besonders wichtig für die Gesunderhaltung ist.
Auf jeden Fall, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Also natürlich ist es so, wenn wir jetzt solche Dinge anschauen wie den Rehabilitationssport beispielsweise, der ja auch ein Teil des Behindertensports ist, dann wird man sagen, oh, das sind Menschen, die gerade nach einer schweren Erkrankung oder mit einer chronischen Erkrankung gerade durch den Sport ihren Weg zurück ins Leben finden oder im Leben auch dann verankert bleiben. Da hat der Sport natürlich eine ganz zentrale Aufgabe. Gleichzeitig ist es vielleicht so, dass wenn ich irgendwie eine Behinderung habe, die mein Immunsystem betrifft, dann wird es eine große Rolle spielen, etwas dafür zu tun, dass man das stärkt. Und Sport ist ein wesentlicher Aspekt, den man dabei hat. Deshalb ist es schwierig für Menschen, aber ich glaube, es gibt ganz viele andere Menschen, die gerade in der Krise sind und sagen, auch für mich ist es besonders schwierig. Aber natürlich stimmt es so, es gibt einige Menschen, die jetzt noch stärker gucken müssen, wie kriege ich denn das hin, was mir gut tut und was für mich wichtig ist.
Wenn wir jetzt mal auf behinderte Athleten schauen, dann gibt es da ja natürlich auch Unterschiede. Wir sprechen jetzt über Parasport für körperlich eingeschränkte Athletinnen. Vielleicht gilt das ja jetzt nicht für den armamputierten Sportler, aber ja, sind das nicht auch Probleme, die man hat, wenn man querschnittsgelähmt ist zum Beispiel, dass man beim Heimtraining vielleicht besondere Schwierigkeiten hat, weil auch besondere Geräte erforderlich sind?
Ja, stimme ich Ihnen gerne zu, dass wir dann nochmal gucken müssen, wie ist es im Spitzensportbereich oder im wettkampforientierten Bereich, was kann ich dann irgendwie machen? Also auf der einen Seite, wie kriege ich irgendwie mein Training hin? Im olympischen Bereich hat Jan Frodeno ja da ziemlich beeindruckend dargestellt, dass er auch seinen Ironman machen kann von zu Hause aus. Aber die meisten Athleten auf dieser Welt sind natürlich nicht so privilegiert und das weiß er selber auch, dass sie ein eigenes Laufband haben, dass sie einen Whirlpool oder einen Pool mit Gegenstromanlage haben und irgendwo so Möglichkeiten, eine Rolle, um dann mit dem Fahrrad noch zu fahren. Das ist für Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Querschnittlähmung haben, das haben Sie angesprochen, die dann unter Umständen mit anderen Systemen irgendwie auch nochmal arbeiten müssen, aber durchaus möglich. Also ein Rennrollstuhl oder ein Handbike können sie auch in einem kleineren Raum irgendwie nutzen. Das ist nicht ideal, weil da müssen wir mal gucken mit der Belüftung. Ich kenne einen von unseren Athleten, der in Rio auch eine Goldmedaille oder zwei Goldmedaillen sogar gewonnen hat, der dann auf dem Balkon eine Zeit lang Rad gefahren ist. Das ist schwierig, das ist eine Einschränkung, Behelf, was man hat. Und unter Umständen ist es ein bisschen schwerer. Aber wenn Sie jetzt einen Stabhochspringer fragen, dann wird er auch sagen, naja, also ich habe im Moment große Schwierigkeiten, obwohl ich nicht ein Athlet mit einer Behinderung bin, meinen Sport auszuüben oder zu trainieren.
Müssen sich verhältnismäßig viele Parasportler noch mehr Sorgen machen, weil eine Vorerkrankung da ist, die vielleicht relevant sein könnte jetzt gerade in dieser Corona-Krise?
Sie hatten es ja eben angedeutet, dass wenn wir jetzt jemanden angucken, der zum Beispiel aufgrund einer Amputation mit einer Prothese seinen Sport betreibt, da wird die Risikosituation nicht größer oder kleiner sein wie bei jedem anderen oder jeder anderen, die im Moment irgendwie in dieser großen Krisensituation sich bewegt. Also da werden die Maßnahmen auch genau die gleichen sein. Jetzt gibt es aber durchaus Sportlerinnen und Sportler, bei denen dann zum Beispiel die Funktion der Lunge auch eingeschränkt sein kann. Bei denen ist es natürlich dann so, dass man sagen muss, oh, das sind Risikomenschen.
Also durchaus auch querschnittsgelähmte Sportlerinnen.
Genau, also wenn sie eine Querschnittlähmung haben, die in einem relativ hohen Segment des Wirbelkanals liegt, also im Halsmarkbereich, dann ist es durchaus so, dass die Herzfrequenz, aber auch die Lungenfunktion eingeschränkt sind. Und in dem Fall ist es natürlich so, dass man sagt, oh, wenn die Leistungsfähigkeit der Lunge insgesamt eingeschränkt ist, dann gehöre ich auch zu einem Klientel, was besser aufpassen muss, weil jetzt Atemwegserkrankungen problematisch sein könnten. Wir haben durchaus Sportler, die mit Stoffwechselerkrankungen ihren Sport betreiben und bei denen dann durchaus auch Immunsuppression in irgendeiner Form betrieben werden muss. Das kann sein, es gibt da ein ganz bekanntes Beispiel von jemand, der mit einer transplantierten Lunge und Niere auch eine Gold- und Silbermedaille in Rio gewonnen hat. Und dazu gibt es ganz aktuell von dieser Woche auch nochmal ein Interview mit der betroffenen Athletin.
Sagen Sie ruhig den Namen.
Behindertensportverbandes. Frau Liebhardt ist das. Franziska Liebhardt, eine super beeindruckende Frau und die, glaube ich, jetzt nochmal darstellen kann, worum es im Leben manchmal wirklich geht. Ich habe unglaublich viel gelernt von Franziska Liebhardt, auch jetzt nochmal, dass es schon so ein Blick aufs Leben sein kann, in Demut Dinge auch zu genießen. Da Würde ich allen empfehlen, das Interview jetzt nochmal zu lesen, findet man auf den Seiten des Deutschen Behindertensportverbandes.
Demut ist ja das eine und das ist sicherlich auch ein spannender Blick dann auf die Welt und eine Einordnung der aktuellen Lage. Wie viel konkrete Sorge bekommen Sie mit, selbst von Spitzenathletinnen und Athleten im Parasport?
Da gibt es schon einiges und da bekomme ich auch einiges mit und ich würde dann das zweigeteilt sehen. Also auf der einen Seite gibt es so die Sorge, die jetzt wir alle teilen, die was mit der Pandemie zu tun haben, wo man dann sagt, okay, wie kann ich mich schützen, wie kann ich meine Angehörigen, meine Familie, meine Freunde in irgendeiner Form schützen, wie lange wird das dauern, wie leide ich vielleicht auch darunter, dass es jetzt so eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten gibt. Das ist auf jeden Fall etwas, was man dort haben würde und was man sieht. Und dann gibt es natürlich auch die Sorge darum, wie ist das jetzt mit meiner sportlichen Leistungsfähigkeit, mit meiner großen Begeisterung, die ich in diesen Sport stecke und die enorm Zeit, aber auch finanzielle Ressourcen von mir kostet. Wie wird das sein? Also Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind natürlich darauf ausgerichtet, sich messen zu können mit anderen Menschen. Das geht gerade alles nicht. Man kann also schön sagen, ihr könnt doch zum Teil auch trainieren, ja, aber ein Sportler oder eine Sportlerin, die möchte auch wettkämpfen, die möchte irgendwie auch sehen, was hat denn das gebracht mit meinem Training. Das ist richtig problematisch für viele Athletinnen und Athleten. Das gilt für den olympischen, für den deaf-olympischen und für den paralympischen Bereich natürlich, keine Frage. Aber das sind schon viele Menschen, die da auch wirklich enorm gefordert sind gerade, damit Schwierigkeiten haben. Und klar, zum Teil sind das auch Existenzen, die da dranhängen. Die meisten Sportlerinnen und Sportler sind sicherlich nicht voll Sportler, Profisportler, aber trotzdem ist es etwas, wo man ein Budget geplant hat, geguckt hat, wie geht das für dieses Jahr. Und sicherlich ist die Verschiebung der Paralympics und der Olympischen Spiele richtig. Aber das ist natürlich keine einfache Situation für die Sportlerinnen und Sportler.
Bei uns im Deutschlandfunk Thomas Abel, Professor für Paralympischen Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dekolonisiert euch, so lautet das diesjährige Thema der Denkfabrik im Deutschlandfunk. Wir schauen dabei auf die Rolle des Sports. Heute geht es um die ehemals zweitgrößte Kolonialmacht der Welt. Frankreich hatte es vor allem auf den Norden Afrikas abgesehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Dekolonisierung. Der Fußball wurde zu einem Medium der Unabhängigkeitsbewegungen, vor allem in Algerien. Ein Beitrag von Ronny Blaschke.
Im frühen 20. Jahrhundert dürfen Algerier keine eigenen Vereine gründen. Das ist den französischen Besatzern vorbehalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg verpflichten französische Fußballclubs mehr als 40 Spieler aus nordafrikanischen Kolonien für die heimische Liga, darunter mehr als 20 Algerier, die zwar französische Staatsbürger sind, aber weniger Lohn erhalten als ihre Kollegen aus Paris oder Marseille. In Algerien wächst die Unzufriedenheit mit den Besatzern. 1954 formiert sich die Nationale Befreiungsfront FLN, die für die Unabhängigkeit kämpft. Und sie nutzt die Weltmeisterschaft im selben Jahr in der Schweiz, berichtet der Islamwissenschaftler Philipp Malzahn.
Die FLN damals ist noch nicht die größte Gruppe im algerischen Widerstand und baut sich erst auf, hat sich gerade gegründet, aber benutzt dieses Ereignis sehr geschickt, um zu sagen, wir werden Frankreich früher oder später aus unserem Land vertreiben.
Im November 1954 beginnt die bewaffnete Offensive. Die FLN wirbt in der algerischen Fußballliga um Unterstützung. Kontaktleute reisen unter Geheimhaltung auch durch Frankreich. 12 algerische Spieler kehren von dort heimlich in ihre Heimat zurück, kurz vor der WM 1958 in Schweden. In den folgenden 4 Jahren bestreitet diese algerische Auswahl rund 80 Spiele in Osteuropa, Asien und Afrika, erzählt Philipp Malzahn.
Und zwar die Staaten besuchen, die im Fall eines unabhängigen Algeriens die sozialistischen Brüderstaaten des neuen Landes sein sollen. Also man geht nach Vietnam, man geht nach China. Sozusagen eine riesige, unter Todesfahr akribisch geplante Ohrfeige für Frankreich. Die FIFA übrigens reagiert unglaublich brutal. Die sperrt nicht nur diese Spieler, die defektieren, sondern folglich auch jede Mannschaft, die gegen diese Equipe FLN antritt.
Fellow citizens of Africa, I greet you in the name of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League of the World.
Ende der 50er Jahre beginnt die entscheidende Phase der Dekolonisierung Afrikas. Davon zeugt die Gründung des afrikanischen Fußballverbandes CAF 1957, der nur unabhängige Staaten aufnimmt. Für frühe CAF-Mitglieder wie Ägypten, Marokko oder Ghana sind die Nationalteams Identifikationssymbole. Der Aufnahmeantrag Algeriens wird 1958 abgelehnt, denn im Konflikt mit Frankreich ist kein Ende in Sicht.
Es wird ja nicht nur in Algerien gekämpft, sondern die FLN führt ja so eine Art von Guerillakrieg auch in Frankreich, ne? Mit Bomben und Attentaten und so weiter und so fort. Die französische Regierung reagiert natürlich brutal, klar wie gewohnt, und setzt irgendwann 1961 im Herbst eine Ausgangssperre, also für französische Algerier. Daraufhin ruft die FLN zu riesigen Demonstrationen auf. Im Zuge dieser Verhaftungswelle die Leute in Stadien abtransportiert und dort auch gefangen gehalten worden sind.
This is an historic moment.
Algerien erklärt 1962 die Unabhängigkeit nach mehr als 130 Jahren Kolonialherrschaft. Die FLN etabliert eine Diktatur. Fortan bemüht sie sich um die Aufnahme in internationale Organisationen und um Großveranstaltungen, vor allem im Sport. Als Meilenstein gelten die Mediterranean Games 1975 in der Hauptstadt Algier. Ein Sportfest mit Athleten aus dem Mittelmeerraum. Im Fußballfinale trifft Algerien vor 70.000 Zuschauern auf Frankreich, erinnert der aus Algerien stammende Sportwissenschaftler Mahfoud Amara von der Qatar University in Doha.
Der damalige Staatspräsident Algeriens, Boumediene, geht in die Kabine und macht den Spielern die Bedeutung klar. Auf dem Rasen geht die französische Mannschaft in Führung. 10 Minuten vor dem Ende verlässt Boumediene das Stadion, um der Blamage zu entgehen. Doch Algerien gleicht in letzter Minute aus und gewinnt das Spiel nach Verlängerung. Boumediene ist zurück auf seinem Platz. Die Algerier feiern das als nationale Einheit.
Doch Algerien kommt nicht zur Ruhe. Aufstände, hohe Arbeitslosigkeit, in den 90er Jahren ein Bürgerkrieg zwischen Militär und Islamisten. Da ist es ein Trost, dass Frankreich 1998 Weltmeister wird, mit etlichen Spielern, die Wurzeln in früheren Kolonien haben und angeführt von Zinedine Zidane, dem Sohn algerischer Einwanderer. In dieser Aufbruchstimmung bestreiten Frankreich und Algerien 2001 ihr erstes Freundschaftsspiel, fast 40 Jahre nach dem Krieg. Im Stade de France von Paris soll ein Fest der Verständigung stattfinden, doch schon die Hymnen werden von Pfiffen übertönt. Dutzende Zuschauer stürmen den Rasen, darunter viele algerischstämmige Franzosen. In der 78. Minute wird das Spiel abgebrochen. Sportwissenschaftler Mahfoud Amara.
Die Rechtsextremen in Frankreich nutzen solche Vorfälle, um pauschal die Loyalität der Einwanderer in Frage zu stellen. Auch Franzosen mit spanischen oder italienischen Wurzeln unterstützen nicht immer das französische Nationalteam. Aber auf Algerien wird anders geschaut. Wegen der Kolonialgeschichte gibt es immer noch Spannungen. 2019 gewann Algerien die Afrikameisterschaft. Darüber haben sich viele Franzosen mit algerischen Wurzeln gefreut. Viele Rechtsextreme sahen darin jedoch einen Beleg für gescheiterte Integration.
In Frankreich wird selten an den Fußball während der Kolonialzeit erinnert. In Algerien sind Romane, Briefmarken und Spielfilme erschienen. Die Mannschaft aus Guelma am Nordosten Algeriens spielt noch heute in schwarzen Trikots. Als Erinnerung an das Massaker von Chétif, wo französische Soldaten im Mai 1945 wohl mehr als 10.000 Algerier getötet haben. Die Nationalhymne Algeriens heißt Kassaman, wir geloben. Dieses Lied hatte die Fußballauswahl der FLN häufig gesungen, erzählt der algerische Journalist Tarek Boussaha.
Für uns ist das Ganze noch immer eine sehr sensible Angelegenheit. Meine beiden Großväter wurden im Unabhängigkeitskrieg getötet. In der Schule beschäftigten sich die Kinder schon in der ersten Klasse mit der Revolution. Und im Fußball ist unser wichtigster Verein Mouloudia Club d'Alger, gegründet 1921. Mouloudia war der erste rein arabische Verein, weitgehend ohne französische Einmischung. Für uns ist das eine wichtige Symbolik.
In Algerien entsteht nach der Unabhängigkeit 1962 keine stabile Demokratie. Immer wieder suchen die autokratischen Präsidenten die Nähe zum Fußball. Vor allem Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika. Nach 20 Jahren im Amt tritt Bouteflika 2019 zurück. Eine treibende Kraft bei den Großdemonstrationen sind die Ultras der Fußballclubs. In ihren Liedern ziehen sie eine historische Linie, von der Unabhängigkeit bis in die Gegenwart.
Ein Beitrag von Ronny Blaschke. Jetzt noch ein Programmtipp. Die Basketballerin Satusa Bali spielt künftig in der amerikanischen Frauenprofiliga. Heute ist sie im Deutschlandfunk Sportgespräch zu Gast. Auf die Frage, was es über den deutschen Frauenbasketball sagt, dass künftig 4 Deutsche in der WNBA spielen werden, antwortete sie:
Das sagt sehr viel aus. Das sagt vor allem aus, dass da viel Talente sind, dass wir auch eine Talentschmiede sein können, wie zum Beispiel Belgien. Ich sehe das einfach als Motivation. Also ich bin eine Person, die nie vollständig zufrieden ist. Und für mich ist das eher eine Bestätigung, dass wir mehr Förderung brauchen und mehr erreichen können, auch im europäischen Raum. Dass zum Beispiel der Deutsche Basketballbund auch die deutsche Frauenbasketballmannschaft als Priorität setzen sollte und nicht immer nur die Männer, was zurzeit leider passiert.
Das war der Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Tschüss.